Hörspiele. Ein Podcast der Bregenzer Festspiele.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal sogar mit zwei Gästen. Die Chefdramaturgin und die Ausstattungsleiterin der Bregenzer Festspiele sitzen hier vor mir. Herzlich willkommen Anke Rautmann und Susanna Böhm.
Hallo.
Hallo.
Und ich heiße Maria Gnann, ich bin Musikjournalistin und ich möchte direkt den Teppich ausrollen für eine Außenseiterin, eine Prostituierte, die Giuseppe Verdi mit einem Herz aus Gold porträtiert, La Traviata. Ein 15-jähriges Bauernmädchen aus der Normandie zieht nach Paris und wird eine der begehrtesten Prostituierten der Oberschicht. Sie heiratet einen jungen Grafen, obwohl sie schon schwer krank ist. Im echten Leben ist das Alphonsine Plessis alias Marie Duplessis. 1847 stirbt sie im Alter von 23 Jahren, aber die Kunst lässt sie auferstehen, in idealisierter Form, erst als die Kameliendame in dem Roman und Theaterstück von Alexandre Dumas, dem Jüngeren, und als Violetta Valerie in Giuseppe Verdis Oper La Traviata. La Traviata, das ist italienisch und lässt sich übersetzen mit die vom Weg Abgekommene. Anke, von welchem Weg ist La Traviata deiner Meinung nach abgekommen?
Ja, La Traviata, wie du schon gesagt hast, heißt die vom Wege Abgekommene, die Gefallene. Das war im Italien des 19. Jahrhunderts ein stigmatisierter Begriff für eine Frau, die außerhalb der bürgerlichen Moral lebt. Also zum Beispiel eine Kurtisane wie Violetta. Aber das ist nicht Verdis eigenes Urteil. Das ist nicht seine Meinung, sondern es ist das Urteil der Gesellschaft. Und Verdi, wie du schon gesagt hast, hat ja eine Außenseiterin zur Hauptfigur gemacht. Er hatte eine ungeheure Empathie für Außenseiterfiguren. Und eigentlich wollte er die Oper Violetta nennen. Und das war zu heikel für Zensur und Moral und Konvention der Gesellschaft. Und so hat er das eigentlich ironisch gebrochen, indem er den Titel La Traviata gewählt hat, legte er offen, was die Gesellschaft denkt, um das eigentlich dann ironisch zu brechen, weil sie erhebt sich ja über alle anderen moralisch. Das kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich zu. Also es ist ein sehr subversiver Akt eigentlich, diese Oper La Traviata zu nennen.
Also er spricht eher die Gesellschaft an oder beziehungsweise die Sicht der Gesellschaft auf eine Person. Ja. Man könnte in dem Fall auch sagen, sie gibt ihren eigenen Weg vielleicht auch auf zugunsten anderer. Also so könnte man den Titel vielleicht
absolut
interpretieren.
Absolut.
Weil eben in dieser Oper die Edelprostituierte Violetta Valerie zum ersten Mal die wahre Liebe erlebt, diese ihr aber nicht zugestanden wird. Der Vater ihres Geliebten Alfredo sorgt sich um den Familienruf und so trägt sie ihr Schicksal alleine und stirbt schließlich, auch wenn es am Totenbett zu sowas wie einer Aussöhnung kommt. Eine Prostituierte in drei Akten zu einer Opernheldin zu machen, das war 1853, wie du schon gesagt hast, vor allem in Italien ganz schön unerhört. 1853 fand die Uraufführung in Venedig statt. Und Susanna, da du ja als Ausstattungsleiterin dabei bist, kannst du uns vielleicht ein bisschen beschreiben, wie wir uns das Bühnenbild vorstellen können?
Ja, das ist eine wunderschöne Aufgabe, weil auch ich kann es mir nur vorstellen. Ich war damals auch nicht vor Ort. Auf jeden Fall haben sie es sicher spektakulär gemacht, denn Theater wollte schon immer genau das, den Zuschauer mit reinziehen, verführen. Und da gab es damals auch schon tolle Methoden dafür. Noch gar nicht so lange hat man auch mit Gaslicht gearbeitet, nicht mehr mit Kerzen. Und natürlich gibt die Oper allein mit zwei großen Partys wunderbar Raum für schöne Säle, Beleuchtung, Ballkleider. Jetzt ist es aber so zugegangen, dass Verdi das zeitgenössisch inszeniert wissen wollte. Das wurde ihm nicht zugestanden. Das heißt, er wollte, dass man als Zuschauer denkt, okay, ja, eigentlich habe ich auch so eine Kurtisane, fühle ich mich da jetzt gut damit? Und genau das wollte man tunlichst verhindern und hat es deshalb am Anfang des 18. Jahrhunderts angesiedelt. Das heißt, mit schönen Louis XIV Puderperücken. Und der Grund war wirklich der, dass man als Zuschauer beruhigt sich reinsetzen konnte, genießen konnte und sagen konnte, hat nichts mit mir zu tun, wunderbar.
Wie du sagst, wollte Verdi ja offenbar diese Oper eigentlich zeitgenössisch inszenieren. Da könnte man ja eben heute sagen, lass uns doch das im Stile von Verdi münzen auf die heutige Inszenierung und diese zeitgenössisch anlegen. Aber in Bregenz, wie wir bereits erfahren konnten, verlagert ihr unter der Regie von Damiano Micheletto das Geschehen in die goldenen 20er. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Also wie es genau zu der Entscheidung kam, das wäre jetzt wirklich eine Frage an den Regisseur. Ich bin mir aber ziemlich sicher, weil gutes Theater ist gerne gesellschaftspolitisch, wenn nicht gar politisch und immer zeitgeistig und je nach Oper eben mal offensichtlicher und mal unterschwelliger. Und ich sage nur, wir sind auch jetzt in den Roaring Twenties. Da kann man mal drüber nachdenken, wie das so weitergeht, weil wenn wir da drauf schauen, dann sagen wir, ach, die schönen Kostüme und das war ja eine tolle Zeit und wie sie alle getanzt und gefeiert haben. Gut, kann man nachlesen, was noch so passierte und auch in den 30ern passierte. Und ich find's toll. Ich find's einen ganz tollen Kunstgriff zu sagen, so war es 1920. Wir haben hier ein Bühnenbild, was uns daran erinnert. Wir können uns auch auf die Jetztzeit besinnen. Wie fühlen wir uns heute damit?
Ja, Anke?
Ja, ich wollte dazu nur noch sagen, dass eben die 20er, die goldenen 20er, auch eine Zeit des Umbruchs waren, der Neuerungen, wo also Menschen durch Spekulationen reich wurden und dann wieder komplett alles verlieren konnten. Also es war eine fiebrige Zeit, eine Zeit des Exzesses, wo Partys gefeiert worden sind, Orgien gefeiert worden sind, wo eine gewisse Dekadenz herrschte und auch die Prostitution blühte. Also daher passt das wunderbar. Es ist nicht irgendwie nur, weil die Ästhetik schön ist, sondern ich glaube auch, dass es einfach zutiefst passend ist und stimmig ist für die Geschichte von Violetta. Und wie Susanna sagt, es weist uns auch auf unsere heutige Gegenwart. Ne? Wir sind in einer Situation, die auch so ein bisschen ein Tanz am Abgrund ist, ne? Politisch gesehen.
Ja, und manchmal wird man vielleicht sogar eher zum selbstständigen Nachdenken angeregt oder kann sich vielleicht auch freier etwas zu einer Inszenierung überlegen, wenn sie nicht direkt das eigene Weltgeschehen abbildet. Das so als Gedanke. Die Bühne gestaltet in Bregenz Paolo Fantin und die Kostüme Carla Teti. Mit welchen Kniffen macht man die 20er Jahre jetzt im 20. Jahrhundert lebendig?
Ja, Paolo Fantin, muss ich sagen, hat sich da fast ein bisschen frei gemacht davon, weil er hat ja einen riesigen, überdimensionierten Spiegel geschaffen. Und den hat er ganz bewusst nicht mit Art Deco-Elementen verziert. Die Abbildung der 20er Jahre ist wirklich vorwiegend in den Kostümen und dann natürlich in der Inszenierung wiedergespiegelt. Und naja, was soll ich sagen, als Kostümbildnerin 20er Jahre, her damit, hurra, Federboas, riesiger Kopfschmuck, fließende Gewänder, da freut sich jeder, der das umsetzen darf.
Was ich auch ganz schön fand, in dem Ursprungslibretto von Francesco Maria Piave gibt es ja auch immer wieder einen Spiegel. Schon in der ersten Szene steht links ein Kamin mit einem Spiegel darüber. Also das ist eine ganz schöne Reminiszenz. Und das gilt natürlich auch im übertragenen Sinne, wie wir ja schon eben gesagt haben, Verdi wollte der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, vielleicht auch die Einsamkeit fühlen lassen oder das menschliche Herz einer Prostituierten offenbaren, die von der höheren Gesellschaft benutzt, aber nicht als Mensch akzeptiert wurde. Ist das auch das, wofür der Regisseur Damiano Micheletto in Bregenz den Blick öffnen möchte, also auf den Menschen zeigen Oder was meinst du, Anke?
Definitiv. Also für ihn steht die Figur Violettas im Mittelpunkt, die komplett dem männlichen Blick ausgesetzt ist und vor allen Dingen auch dem männlichen Urteil. Und die daran eben auch zugrunde geht schlussendlich. Und er sagte in einem Interview, dass zu der Zeit, aber auch immer noch heute, dieser männliche Blick die Frau einfach kategorisiert, einfach in Heilige oder Hure. Es gibt keine Möglichkeit dazwischen. Und dieser Projektion, dieser männlichen Projektion kann sich Violetta auch nicht entziehen. Und das wird dann auch ihr Schicksal am Ende. Und wir haben auch heute immer noch, ja, das, um die Brücke zu schlagen, immer noch ein Riesenthema mit diesem männlichen Blick und mit patriarchalischen Gedanken. Wir denken an Femizide oder ja, auch so ein gewisses Bild über die Frau, wo ich denke, mein Gott, das ist einfach zerstörerisch. Und das zerstörerische Element, was da drin ist, das zeigt er auch im Bühnenbild. Ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber es wird auch in der Bühne deutlich werden.
Ich möchte später auch noch mit euch über das Frauenbild von Verdi oder was er uns vielleicht über sein Frauenbild verrät, sprechen. Mhm. Aber davor wollte ich noch fragen, Susanna, du leitest seit 2017 die Ausstattung bei den Bregenzer Festspielen. Gibt es was du den Regisseuren und Bühnenbildnern hier mitteilen möchtest zu den Besonderheiten der Seebühne schon im Voraus? Also auf was müssen sie besonders achten?
Na, ich knüpfe noch mal kurz an die Frage davor oder an das, was Anke dazu so schön gesagt hat. Wie kann man das auf der Bühne darstellen? Ja, weil da hast du eine riesige Bühne, einen riesigen See und dann diese eine Person in ihrer Verzweiflung. Und die Lösung dazu ist natürlich alle zwei Jahre eine völlig andere, aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, das funktioniert besonders gut. Und da hat eben auch Paolo Fantin mit dieser harten Oberfläche eines Spiegels, wobei auch das darf ich ruhig schon verraten, es wird kein Spiegel, weil das kann sich jeder vorstellen, was dann los wäre mit Licht und nur noch Publikum sehen. Es wird die Illusion eines Spiegels, was auch sehr interessant ist nochmal als Metapher. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall eine harte, kalte, auch leicht zerbrochene Oberfläche. Und darin sehen wir dann diese einsame Frau, deren Geschichte wir miterlebt, miterleiden durften, mussten. Und ja, also da kommen einem schnell mal die Tränen, genau wegen dieses starken Kontrastes. Ja, sie ist völlig allein in dieser riesigen, kalten Umfeldoberfläche. Und dahinter ist noch eine riesige Natur und das wirkt hervorragend. Das unterschätzt man manchmal, weil man denkt, ja, da braucht man ganz viele Menschen, um irgendwas zu erzählen. Manchmal ist genau diese eine Person ganz alleine, das ist das, was einen am meisten anrührt.
Und mit dieser Kälte konfrontiert zu werden, kann ja auch eine große Wirkung ausüben. Es gibt aber ja auch sehr innige Szenen in dieser Oper. Gibt es auch Elemente auf der Bühne oder mit Licht, die eben die Wärme oder die Liebe, die wir ja auch erfahren dürfen, zu sehen gibt?
Na, das ist ein wichtiges Thema, weil ich finde, dass La Traviata in großen Teilen eigentlich ein intimes Kammerstück ist. Man kann es zusammenfassen auf einen Konflikt zwischen drei Personen, nämlich Violetta, Alfredo und Germain. Natürlich gibt es opulente Chorszenen, wir haben zwei große Partys, aber im Ende ist es doch eigentlich ein psychologisches Trauerspiel, könnte man sagen. Und diese intimen Szenen sind natürlich sehr wichtig und das ist die große Herausforderung, das auf dieser riesigen Seebühne auch sichtbar zu machen. Und da hat Damiano Micheletto, glaube ich, relativ früh auch die Idee gehabt, Videosequenzen einzubinden. Und zwar nicht einfach als Bebilderung, sondern als das Innenleben von Violetta. Also es ist sozusagen die Gedanken, die Reminiszenzen, die Vergangenheit, das innere Fühlen Violettas, wo wir sie dann teilweise auch im Close-up erleben, ihr Gesicht sehen, in Situationen erleben, die in der Oper vielleicht nicht so drastisch erzählt werden. Der Alltag als Prostituierte, ihre Einsamkeit, Verlorenheit, Unsicherheit dahinter. Und das wird auf dieser riesigen Spiegelwand immer wieder zu sehen sein. Und etwas, was auch wichtig ist, die Spiegelwand, ja, sie ist kalt, aber sie ist nicht tot. Sie wird auch immer wieder mit Licht und Projektionen lebendig gehalten und steht damit im Prinzip für die Seele Violettas.
Das heißt, da kommt man dann auch ganz nah, näher, als man es sonst auch auf der Seebühne gewohnt ist. Dieses sehr feine Zeichnen von Charakteren Ist es das, was Micheletto und sein Team besonders gut können?
Ja, also was er jetzt hier genau dann damit macht, lassen wir uns alle überraschen, aber genau dieses Gefühl habe ich. Also das ist seine Stärke, das rauszuschälen, aus diesen großen und auch Massen- und Partyszenen dann reinzugehen, tief in die Seele von Violetta. Wie Anke schon sagt, die Videosequenzen, die eingesetzt werden, das ist nochmal ein ganz neues Tool, was er sich da ausgedacht hat. Und das ist genau der Trick und die Herausforderung, dass jeder Regisseur, Bühnenbildner will ja was zeigen, was so noch nicht da war in Bregenz.
Ja, und eben auch durch diese Filmszenen können wir Violetta Valerie ganz nahe kommen, was ja vielleicht auch der Empathie entspricht, die Verdi schon in die Musik gelegt hat. Vielleicht war er auch von eigener Erfahrung geprägt. Seine erste Frau ist sehr jung gestorben und die zweite war die Sängerin Giuseppina Streponi, die selbst mehrere uneheliche Kinder hatte und insofern gerade in Italien in manchen Kreisen geschnitten wurde. Jetzt kommen wir darauf zu sprechen, wie Verdi seine Traviata charakterisiert mit musikalischen Mitteln. Was meinst du, Anke?
Ja, also das Stichwort Empathie, hattest du ja auch schon geliefert, ist etwas, was er musikalisch vermittelt, indem er der Hauptfigur eine sehr differenzierte musikalische Sprache gibt. Also die sich auch im Laufe der Oper enorm entwickelt. Also am Anfang haben wir ja noch eine große Virtuosität, viele Koloraturen, die Violetta singt, sie ist der strahlende Star, sie steht im Mittelpunkt, sie hat auch hohe Höhen, also so hohe C, also wirklich große Höhen, die sie da singt, voller Kraft und trotzdem merkt man schon, so diese Krankheit ist da schon da. Das heißt, es gibt da schon kleine Brüche, Zerrissenheiten in dieser Cabaletta Sempre Libera, wo sie die Freiheit nochmal beschwört. Das ist auch toll, wie sie am Anfang so quasi ausruft, ach, was für ein Unsinn ist das, Folie, Folie. Das ist ein Ruf, ja. Ist auch toll komponiert. Und dann wird es im zweiten Akt deutlich wärmer, auch simpler. Also da geht sie ja mit Alfredo, geht sie ein anderes Leben ein, lebt auf dem Land, lebt die Liebe mit all ihrer Wärme und auch Ruhe. Sie wirkt auch musikalisch, es ist alles mehr cantabile, ja, etwas erdiger, lyrischer. Und man lebt sozusagen die Entwicklungen von Violetta mit, auch in der Musik. Und am Ende natürlich die große Sterbeszene, da möchte ich auch nochmal auf deinen Hinweis eingehen, dass Verdi ja miterleben musste, wie seine Frau jung starb. Und man spürt das in dieser Szene, wo sie stirbt, weil es ist so fantastisch komponiert. Sie also wird schwach und schwächer und dann auf einmal lebt sie wieder auf. Es ist so ein Moment, oh ja, es geht mir besser. Das ist sehr typisch für Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, dass sie nochmal so einen Moment der Klarheit haben. Und genauso hat das Verdi komponiert. Sie steht sogar nochmal auf, ihre Stimme erhebt sich nochmal, um dann komplett abzubrechen. Ja, also er ist sehr, sehr nah an der Figur, an der Wahrheit und das ist fantastisch komponiert,
ja,
von Verdi.
Ja, und auch eben extrem komplex, wie du das beschreibst. Ich dachte auch, es ist irgendwie, er behandelt die Traviata sehr kostbar. Also die Musik, die er gibt, hat was sehr Edles, aber auch eben Fragiles. Mhm. Fast wie eine Getriebene klingt sie in der Arie, die du auch angesprochen hast, im ersten Akt Sempre Libera. Als sie versucht, eben die Avancen von Alfredo auszublenden oder zu überblenden. Das hört man, finde ich, sehr schön. Hier ein paar Sekunden daraus. Die Koloraturen hier als Ausdruck von Spannung vielleicht auch oder diese Triller und die Höhe dann eher so Kennzeichen eines Rauschs, der vielleicht auch eine gewisse Angst übertönt. Ihr habt euch gerade so schön angelächelt. Warum?
Das ist natürlich eine der bekanntesten Arien überhaupt, ja. Auch absolut eine, ja, so ein Showstück für jede Sopranistin, kann man sagen. Und gleichzeitig ist mir so aufgegangen, auch nochmal, dass es die Ambivalenz dieser Figur auch zeigt, wie du auch schon gesagt hast, ne? Einerseits beschwört sie die Freiheit, ihr freies Leben, andererseits spürt man die Angst dahinter, dass, ja, auch Angst vor der Liebe möglicherweise, ne? Mit allen ihren Konsequenzen.
Ja. Lass uns direkt vielleicht als Kontrast die Arie im dritten Akt dazu anhören. Addio del passato. Hier kommt sie. Ein kleiner Ausschnitt daraus.
Das sind genau die Momente, da kommt dann alles zusammen. Ja? Also für mich sind es wirklich so diese ganz feinen, leisen Stellen, wenn die dann in dieser großen Natur auch stattfinden. Ja, da schmilzt man weg und verdrückt sich ein Tränchen oder verdrückt es auch nicht. Und davor habe ich ein bisschen zu Anke gelächelt, weil Sempre Libera und Brindisi, das werden wieder die Nummern sein, wo man dann beim Proben über den Steg geht und schon nicht mehr weiß, wie man aus diesem Ohrwurm jemals wieder rauskommen soll. Das hört man einfach so oft, ja, dass man so denkt, ah. Aber eben, wenn man dann bei der Premiere, die Arbeit ist getan, alles passt, dann ist einfach wunderschön.
Genau, da kann man es dann wieder sehr gut hören. Und ich finde es auch wirklich eben unglaublich, wie unterschiedlich diese eine Figur in diesen beiden kurzen Ausschnitten klingt. Also auch bei diesem jetzt gerade gehörten, man hat auch gerade La Traviata gehört. Also sie hat die Worte La Traviata gesungen. Ah, de La Traviata, sorridi de al desio, a lei de perdona. Also sie bittet um Erbarmen im Himmel. Für sich.
Das ist der einzige Moment, wo La Traviata als Wort erwähnt wird in der gesamten Oper.
Ja, genau. Ja, diese beiden Arien gegenübergestellt zu hören. Also man sieht natürlich einerseits, ja, sie hat auch was Lebenslustiges oder hat dieses Vergnügungssüchtige irgendwo perfektioniert. Aber wie Verdi sie zeigt, ist ja vor allem ihren Edelmut, ihren Feinsinn, ihre Opferbereitschaft. Da finde ich auch die Namensgebung sehr interessant. Habe ich mir nicht selbst ausgedacht, natürlich, sondern gelesen, aber dass eben bei Alexandre Dumas eben noch diese Prostituierte als Marguerite, also Marguerite, bezeichnet wurde, was irgendwie für Natürlichkeit und Liebe steht, ja, aber auch irgendwie für so eine Unentschlossenheit oder einen Wankelmut. Und man denkt ja an diese Blume, die man so abzupft, er liebt mich nicht und so. Also zumindest irgendwie da sehr ein ausgeliefert sein. Und Verdi wollte ja aber offensichtlich noch was anderes unterstreichen, indem er sie dann Violetta nennt, also das Veilchen. Demut, Bescheidenheit, Unschuld, Treue, Jungfräulichkeit. Das finde ich schon sehr interessant, aber es zeigt eben ja nochmal eigentlich eine zusätzliche Verklärung dieser Figur.
Und Violett ist natürlich auch die Farbe der Passion, des Leidens.
Ja, auch da wieder das Opfer. Wie geht es euch mit diesem Frauenbild der verklärten Heiligen, das man ja, finde ich, schon bei Verdi auf jeden Fall zu spüren bekommt?
Das ist jetzt eine Frage, die, da hast du uns jetzt erwischt. ich persönlich finde, also im Endeffekt, Violetta ist ja im Prinzip als Figur, auch als Rolle, so der Prototyp einer Opernheldin. Heldin, sag ich jetzt mal, Opernfigur, ne? Also die am Ende stirbt und die leidet und aufgibt, ne? Das kann man natürlich auch kritisch beäugen und sagen, mein Gott, wir brauchen andere Figuren jetzt. Ich habe auch schon Inszenierungen gesehen, wo diese Figur komplett gegen den Strich gebürstet worden ist und sie in die aktive Rolle gegangen ist. Aber ich finde, man muss die Opern, so wie sie komponiert worden sind, mit welcher Absicht, mit welchem Hintergrund, mit welcher Musik, das sollte man erstmal ernst nehmen und dann interpretieren. Und ich finde, dass diese Figur ein Schicksal hat und sich dem auch, das ist dann auch gesellschaftliche Zwänge, die da passieren, die sich dem von dem nicht lösen kann. Ich meine, das ist auch etwas, was heute passieren kann. Schaut euch so jemanden an wie, ich weiß nicht, ich denke manchmal auch so an die Schicksale von Popstars wie Amy Winehouse und Leute, die sozusagen ein exzessives Leben geführt haben, aber eigentlich nichts mehr wollten als zu lieben. Ja, jetzt ist bei Violetta noch diese Opfergeschichte, dass sie etwas aufgibt, ja, und mehr Größe zeigt als alle anderen. Das ist nach wie vor etwas, was beachtenswert ist und was auf alle Fälle, ja, völlig auch ehrfürchtig machen kann. Und das wird passieren, auch in dieser Inszenierung. Und das hat Verdi ja auch so komponiert.
Ja, und ich glaube, dass man diese Überhöhung von bestimmten Figuren natürlich auch sucht, wenn man in die Oper geht oder wenn man ins Theater geht. Ne? Man sucht diese extreme Darstellung. Wenn man das Libretto liest, dann verdreht man vielleicht manchmal die Augen. Also so ging es mir auf jeden Fall, dass man dann denkt, oh. Aber sobald es eben im Zusammenspiel mit der Musik passiert, die eben Verdi da einfach so unfassbar empathisch geschaffen hat, sodass man doch irgendwie immer wieder den Eindruck bekommt, man rückt einer Wahrheit ans Leben näher, dann hat das schon eine unglaubliche, kann man da unglaublich viel mitnehmen. Und man möchte ja auch zu etwas streben. Und da werden eben bestimmte Figuren gezeigt, den man vielleicht in bestimmten Tugenden auch etwas abschauen könnte.
Ja, da möchte ich noch hinzufügen, für mich auch ganz wichtig ist in der Oper das katharsische Moment. Hm. Ja. Und allein dafür ist auch wieder sowas. Ja. Du kannst da von mir aus rein interpretieren und fühlen, was du willst, aber du erlebst einfach etwas. Du erlebst einen Ablauf von einer gewissen Situation, Umgebung, Gesellschaft, was auch immer. Und es geht immer in eine Katharsis rein. Ja, diese Musik, die bereinigt, die durch einen durchgeht, die durch Violetta durchgeht, eben wie ihr beide schon so schön analysiert habt. Ja, da ist ja so viel musikalisch angelegt und dient immer dem Ziel, auch den Zuschauer irgendwie zu befreien.
Ihr habt drei Sängerinnen, die diese Rolle verkörpern werden in Bregenz. Stacy Alom, Julia Musichenko und Majuka Teponen. Was war euch da beim Cast besonders wichtig?
Ja, wichtig ist natürlich erstmal zu wissen, dass die Violetta eine absolute Traumrolle ist für jede Sopranistin. Das ist eine Paraderolle. Damit können Karrieren starten oder richtig in die Höhe katapultiert werden. Es war wichtig, eher jugendliche Sängerinnen zu casten, die aber durchaus die Rolle schon mal gesungen haben, also ein bisschen Erfahrung haben, das ist kein Debüt. Und die natürlich diesen Spagat hinkriegen zwischen jugendlich dramatischen Koloraturen und dieser Durchschlagskraft im ersten Akt und der Fragilität und Zartheit und lyrischen Gesangslinien, die es dann im zweiten und dritten Akt braucht. Und das nicht nur musikalisch, sondern auch szenisch glaubhaft verkörpern können. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann ist es natürlich auch wichtig zu wissen, dass Bregenz nichts für Diven ist. Dieser Ort, da höre ich schon lachen, dieser Ort fordert alle, insbesondere die SängerInnen, physisch komplett. Das ist, ja, man muss bei Hitze, bei Kälte, bei Regen, mit Mückenschwärmen umgeben, singen.
Und Spinnen, ganz wichtig.
Ja, die Bühne ist riesig, man macht wahnsinnige Schritte da, wenn man von A nach B möchte. Und es braucht eine gewisse Energie und Wagemut, ja, und auch einen besonderen Team Spirit. Und die Australierin Stacy Alomi, die ist bestens präpariert, weil sie bereits die Gilda in Rigoletto gesungen hat hier auf dem See. Und das schätzen wir natürlich auch. Ne? Leute, die wissen, worauf sie sich einlassen.
Klar, die schon mal in Bregenz waren und mit den Spinnen in Berührung gekommen sind.
Genau.
Ja, nee, das ist wirklich so albern das klingt, wenn jemand eine massive Spinnenphobie hat. Das geht einfach nicht am See, weil die Spinnen sind schlau. Die sehen, wow, massiv Beleuchtung hier, nix wie hin, weil hier gibt's Insekten ohne Ende, ja, weil wir haben so viel Licht an die ganze Zeit und wir können die gar nicht schnell genug wegkehren. Da sind die schon wieder da. Und wir hatten auch schon Sängerinnen, die damit ein Problem haben. Deshalb wird es auch im Vorfeld schon mal zumindest erwähnt. Ja. Ganz ehrlich, ich frage mich selber immer noch, wie schaffst du es zu singen Und währenddessen fliegen dir Mücken in den Mund. Ja, weil das passiert auch. Aber die Sänger, eben zum Thema, die sind extrem sportlich und flexibel hier. Aber man kann auch sagen, sie kommen gerne wieder zurück, weil es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Und das ist ja so in einem normalen Opernhaus. Da gehst du zu deinem Auftritt, dann gehst du ab in deine Garderobe, was weiß ich, bummelst in die Kantine, sonst wie was und dann wieder raus auf die Bühne. Hier bist du verhaftet auf der Hinterbühne, weil man kann ja nicht dauernd raus und rein laufen, ist sogar streng verboten, über den Steg zu gehen. Und das ist das Tolle. Es ist halt extremes, ja, wie so ein Familiengefühl.
Ja, a once in a lifetime experience vielleicht auch für manche. Also es ist wirklich besonders. Mhm. Und vielleicht überträgt sich das ja auch irgendwie aufs Publikum, ja? Dieses Besondere.
Ja. Mit Sicherheit. Ja, aber
da muss ich ja auch noch was sagen.
Ja,
darf ich? Also was auch sehr besonders ist, sind Aufführungen bei leichten Regen. Natürlich nur leicht, ne? Wenn es zu schlimm wird, brechen wir ab. Aber da denkt man ja immer, wow, das arme Publikum, die armen SängerInnen. Aber es ist genau anders. Beide wollen es am Ende. Ja? Das Publikum bleibt sitzen, denkt sich, Mensch, jetzt bin ich angereist, habe bezahlt, ich will das jetzt sehen. Die SängerInnen denken, was? 7000 Leute bleiben mal eben sitzen, obwohl es regnet. Und das werden manchmal wirklich die tollsten Vorstellungen, weil das kickt richtig rein.
Klar, es ist ja was ganz Besonderes, was man dann gemeinsam erlebt, irgendwie diese Naturerfahrung auch noch zu spüren, nicht nur zu sehen, kann ich mir gut vorstellen. Habe ich leider
erlebt
noch nie erlebt.
Erleidet.
Genau, da wird das Leiden dann noch fühlbarer. Was ich aber, also wie ihr sagt, Violetta ist eben eine Rolle, die unglaublich toll ist für Koloratursopranistin, aber ich finde sie schon auch wirklich ausgesetzt, auch in ihrer Stimme. Ich finde, sie singt sehr oft wirklich nackt, was ich total genial finde von Verdi, also mit wenig Begleitung, mit wenig Orchester, was man ja irgendwie interpretieren könnte, als er spielt sowohl als auf ihren Beruf an, aber eben auch auf ihre Einsamkeit und Schutzlosigkeit, die er da wirklich so offenbart. Das finde ich sehr eindrücklich. Und du hast ja, Susanne, auch vorhin gesagt, gerade die leisen Szenen sind es die, die dann auch oft Gänsehaut bereiten. Und ich finde, das kommt auch oft daher, dass eben ihre Stimme so ausgestellt ist und man wirklich so nah an diese Stimme herankommt. Auf welche musikalischen Momente fiebert ihr hin, habe ich mich gefragt. Gibt es Stellen, die ihr euch endlos anhören könntet? Vielleicht im Gegensatz zu den Ohrwürmern, die euch dann verfolgen.
Ja, ich habe eine Stelle, die ich sehr ergreifend finde. Und das ist im zweiten Akt, diese sehr lange Sequenz zwischen Violetta und Germain, dem Vater, der versucht, sie dazu zu bringen, dass sie Alfredo verlässt. Und dann sagt sie ja und gibt sich sozusagen hin und fängt an zu weinen. Also man hört das auch musikalisch, wie sie quasi weint. Und er nimmt sie in die Arme und entwickelt dann so väterliche Gefühle und sagt, weine, weine, piangi, piangi. Und ja, also für mich ist das ein so herzzerreißender Moment, den kann ich immer wieder hören.
Weine, weine, o armes Mädchen, ich erkenne das Opfer, um das ich euch bitte. Tief in der Seele fühle ich euch leiden, doch euer Herz wird Sieger bleiben, singt hier Germain, der Vater von Alfredo.
Da ist etwas, was, also man spürt hier auch das Wiegen, ne? Er wiegt sie in seinen Armen. Aber es gruselt mich auch immer so ein bisschen dabei, weil Germain lässt sich zwar berühren von ihr, aber er wird nicht umgestimmt durch Violettas Leid, sondern er hat eigentlich das erreicht, was er wollte und hinterlässt einen gebrochenen Menschen.
Ja, ich muss auch bei diesen, wenn ich das so höre und dann diese Empathie, die ich ihm durchaus abnehme in der Musik, also dass er mit ihr Mitgefühl hat, wie du auch sagst, Verdi zeichnet es nicht so eindimensional, aber es löst doch ein bisschen Zorn aus, wenn man das, wenn man das so erlebt, ja.
So geht's mir auch. Also es ist eher, ja, heul doch. Jetzt mal ganz böse gesagt, ja. Das ist so von, okay, ich hab's geschafft, ja, heul doch und jetzt gebe ich ihr noch ein bisschen Comfort so, ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen die Stelle nicht auch total mag. Und das ist wieder, also wenn du mir die Frage stellst, ich bin da noch Ergebnis oder vielleicht auch Erlebnis offen. Das heißt, ja, ich muss es dann dort sehen. Also hier auf der Bühne, das ist einfach immer der Gesamteindruck, wo ich dann sagen kann, okay, diese Stelle könnte ich mir jetzt jeden Abend immer noch mal anschauen.
Klar, im Zusammenspiel dann mit dem, was auf der Bühne passiert. Ich freue mich immer am allermeisten auf das Präludio, also das Vorspiel im dritten Akt, das ja ganz ähnlich klingt wie das Vorspiel im ersten Akt. Ich liebe sowieso Ouvertüren. Aber was ich so spannend finde dabei, ist, dass es ja wirklich höher ist in der Lage. Also das wechselt die Tonart und zeigt dadurch ja, im Grunde nimmt es das vorweg, was dann im dritten Akt passiert, nämlich dass Verdi Traviata wirklich erhoben hat. Also dass sie da doch irgendwie von der Prostituierten zu Heiligen wird und das eben in der Musik auch schon so zu setzen, zeigt für mich dann doch, wie sehr er vielleicht auch diese Figur verehrt und sie liebt. Das finde ich sehr schön und im Vergleich zu dem Vorspiel am Anfang klingt es ja auch nochmal deutlich fragiler. Also das könnte ich mir wirklich endlos anhören. Ich habe auch wirklich jedes Mal Skrupel, danach wieder loszureden. Das ging mir auch schon vorher so bei dem Vorspiel. Es ist so, so wirklich Schmerz und Schönheit in einem Guss.
Ja, super Suspense, würde man beim Film sagen.
Ja, diese Streicher. Und das ist auch, ich würde sagen, es ist zeitlos. Also dieses Präludium wird alle Zeiten überleben. Das ist einfach so, so tief und ja, mit so einer spannungsreichen Schmerzlichkeit und Schönheit. Ganz großartig.
Heute ist es vielleicht die meistgespielte und beliebteste Oper überhaupt weltweit. Anke, was ist das Geheimnis dieser Oper?
Das ist eine sehr schöne Frage. Und ich glaube, so ganz den Finger drauflegen und sagen, das ist das Geheimnis, das kann man nie. Aber es gibt viele Dinge, die eine Rolle spielen. Es ist vor allen Dingen das Wahrhaftige, was Verdi quasi mit Mitteln von musikalischer Schönheit und Intensität ausdrückt. Es ist wirklich wahr. Das war ihm übrigens auch sehr wichtig, als er diese Oper komponiert hat. Er wollte etwas Wahres, etwas Echtes schreiben. Er hat die auch in nur 6 Wochen komponiert auf seinem Landgut. Also der Klavierauszug war in 6 Wochen fertig komponiert. Das heißt, er hat darin auch nicht nur diese wahre Geschichte von Marie Duplessis, wie du schon am Anfang erwähnt hast, hineingesteckt, sondern auch viel von seinem eigenen persönlichen Erleben, den frühen Tod seiner Frau, das Sterben, die Ausgegrenztheit seiner späteren Frau. Und das ist etwas, was man, ich denke, extrem spürt. Eine sehr, sehr zutiefst menschliche Oper, die Figuren hat, die wir alle irgendwo nachvollziehen können. Es gibt keinen Helden und es gibt keinen Widersacher oder ein Scheusal dazwischen, sondern es sind alles in sich dann auch ambivalente, zum Teil gebrochene Figuren. Auch Alfredo ist zum Beispiel ja zu hitzköpfig und indem er sie demütigt im zweiten Akt, das ist etwas, wo man denkt, mein Gott, bist du unerfahren. Wie kannst du nur so in deiner Eifersucht so gefangen sein? Denk doch mal ein bisschen out of the box oder so, ne? Aber das ist auch, wir können uns alle drin wiederfinden, in allen Figuren auch und vor allen Dingen natürlich in Violetta. Und das ist großes Kino, in dem Fall nicht, es ist große Oper, großes Theater. Und vielleicht etwas, was ich gelesen habe über Verdi, was ich da noch sagen will, vielleicht auch toll zu wissen, er hat sich selbst gar nicht so sehr als großen Komponisten empfunden, sondern er hat gesagt, er ist vor allen Dingen ein Theatermann. Und das ist, denke ich, eines der großen Geheimnisse dieser Oper. Es ist großes Theater.
Ja, die Oper wird ja auch 2 Sommer hintereinander in Bregenz gezeigt, wie das hier üblich ist. Ansonsten würde das Bühnenbild auch einfach zu aufwendig sein. Vielleicht können wir ja im nächsten Jahr über Männerbilder sprechen in Bezug auf die Oper, weil wie du sagst, eben man schüttelt ja doch immer wieder den Kopf. Ich würde sagen, da ist La Traviata doch irgendwie eine Art Heldin und bei den Männern, die auch vielleicht musikalisch flacher gezeichnet werden, kann man eine Hierarchie bei Verdi vielleicht erkennen? Fragezeichen. Susanna, warum müssen wir diese Oper in Bregenz erleben?
Dürfen, nicht müssen. Na, das meine ich durchaus ernst. Nachdem La Traviata eine der meistgespielten, meistgeliebten Opern ist, ist ja eher die Frage, warum habt ihr das in 80 Jahren noch nie auf die Bühne gebracht? Auf die Seebühne, wo wir schon Holländer mehrmals, Carmen mehrmals.
Zauberflöte.
Ja,
Zauberflöte.
Warum habt ihr nicht, Susanne?
Ja, genau, warum haben wir nicht? Das liegt nicht am Bühnenbild, sondern es liegt daran, dass man dieses Kammermusikalische und auch schon die damit verbundene szenische Umsetzung, also viel im Innenraum zu sein, keine paar große Chorszenen, aber nicht so dauerpräsenten Chor auf der Bühne haben. Das war, früher hat man sich das nicht zugetraut. Da hat man gesagt, ja, sorry, das wird ein Flop auf der Seebühne. Ja. Und das ist gar nicht so lange her, weil richtig geknackt haben wir die Nuss mit Madame Butterfly. Weil genau über diese Oper hat man das Gleiche gesagt und kann man sagen, ist ja korrekt. Und dann war sie wunderschön. Ja, und dann hat man sich Traviata getraut.
Und dann könnte man auch sagen, so hat man die Traviata auf jeden Fall noch nie gesehen. Es war ja einfach nicht möglich. Richtig. La Traviata zu 80 Jahren Bregenzer Festspielen. Also da war der Mut da, zum ersten Mal auf der Seebühne zu erleben. Vom 22. Juli bis zum 23. August 2026. Regie Damiano Micheletto, musikalische Leitung Kirill Karabitz und Pietro Rizzo. Mein Name ist Maria Gnann. Ich danke vielmals fürs Zuhören und für die Zeit. Auch euch, Anke und Susanna, und fürs Berichten und Erzählen. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Vielen Dank an dich, Maria.
Danke an dich.
Hörspiele. Ein Podcast der Bregenzer Festspiele.